Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, wie geht's euch? Yes. Ja. Hey, ich bin so vollgepumpt mit Gottes Wort. Und ich habe einen Anfang geplant, den ich jetzt schon wieder... Ja. Am Freitagabend war hier Allianz-Gebetsabend für die Jugend / Gathering und 4 Leute haben da einen Kurzinput gemacht. Jeder hatte 7 Minuten Zeit. Bitte noch nicht. Jeder hatte 7 Minuten Zeit für einen Preach und eine davon war Gina und sie hat gesagt, ja, das war das erste Mal. Du kannst The Year of the Designer Zero, wie heißt's? Kannst du einblenden. Also jeder hatte 7 Minuten Zeit und Gina hat am Anfang von ihren 7 Minuten gesagt, macht euch Notizen, aber sie spricht so schnell, dass es vielleicht besser ist, es aufzunehmen, als sich Notizen zu machen. Und das Gute am Sonntagmorgen ist ja, es wird sowieso aufgenommen und du kannst es nochmal nachhören, weil ich glaube, heute werde ich auch ein bisschen schneller sprechen als sonst. Weil ich bin so voll von, ich glaube, Gott hat so viel bereit für heute. Ich nehme mich zusammen, ich mache es hoffentlich ein bisschen langsam. Also ich habe heute Morgen einen Videoclip gesehen und in diesem Videoclip geht es um eine Statistik. Es gibt eine, keine Ahnung, so eine Statistikorganisation, die Statistiken macht. Und die haben eine Statistik gemacht in den USA mit Christen, die wirklich Christen sind. Wie sagt man, nicht einfach nur Papierchristen, sondern Leute, die wirklich an Jesus glauben. Und sie haben denen verschiedene Aufgaben gegeben. Die einen mussten einmal in der Woche in der Bibel, sich mit der Bibel beschäftigen. Die anderen 2-mal, die anderen 3-mal, die anderen 4-mal, die anderen 5-mal, die anderen 6-mal bis zu 7-mal. Und dann haben sie das Hirn und alles getestet. Was passiert bei den Leuten? Wie fühlen sie sich? Und ich persönlich, ich glaube das nicht, weil ich das selber erlebt habe, ich habe es erlebt, aber ich glaube es, weil ich weiß, dass es in Gottes Wort steht. Die Bibel hat einen Effekt auf dein ganzes Wesen, auf dein ganzes Leben, auf deine Gesundheit und alles. Und sie haben herausgefunden, ich habe nur kurz ein paar Facts, ich habe meine Predigt extra ein bisschen umgeändert wegen diesem Videoclip. Ein paar Facts. Leute, die sich mindestens 3 bis 4-mal in der Woche, und eins davon kann der Sonntagmorgen sein, wo du die Botschaft hörst, wo du in Gottes Wort eintauchst in einer Predigt, 3 bis 4-mal dich mit Gottes Wort beschäftigst. Die Angst, sie haben gemessen, den Angstlevel der Menschen geht 30% runter. Pornografiesucht geht 61% runter. Die Lust von Jesus zu erzählen draußen in der Welt steigt um 203%. Also es gibt nicht, wir werden die Statistik auswerten, wir werden sie irgendwo online stellen, aber ich will dir einfach sagen, Gottes Wort hat so eine Power. Es ist fast nicht zu glauben. Wer von euch liebt Competition, Wettkampf? Ja, wir sind in der Grace Church. Hier darf man Wettkampf nicht mögen. Ich liebe Wettkampf. Ich persönlich liebe Wettkampf. Und ich habe mich wieder einmal auf etwas eingelassen, auf das ich mich eigentlich nicht hätte einlassen sollen. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch vor einem Jahr erzählt, ich habe eine Challenge gestartet, eine Herausforderung gestartet mit Elias, der momentan gerade in Senegal ist. Und wir haben jeden Tag ein Kapitel in der Bibel gelesen, wir haben die Sprüche ausgesucht, das Buch der Sprüche, weil es genau 31 Kapitel hat für den Januar. Und ich war schon nach den ersten 4 Tagen 10 Tage zurück, gefühlt. Und er hat mir immer geschrieben, du, Kapitel 1, das ist mir rausgestochen, Kapitel 2, das hat mich berührt, Kapitel 3, und ich habe ihm nie etwas zurückgeschrieben. Und er hat sicher gedacht, ich bin am Lesen. So, dieses Jahr haben wir wieder eine Challenge gestartet, und zwar die ganze Bibel in 30 Tagen. Momentan bin ich gerade, ich bin voll dabei. Ich bin gerade in Jeremia Kapitel 32. Und ich war aber schon nach 5 Tagen war ich 2 Tage zurück. Du musst dir vorstellen, der erste Tag ist 1. Mose 1 bis 1. Mose 42. Also plus minus 42 Kapitel am Tag musst du lesen, damit du es überhaupt schaffen kannst, die Bibel in 30 Tagen zu lesen. Du darfst noch einsteigen, wir haben heute Tag 19. Du musst einfach ein bisschen Gas geben. Ja. Und das Blöde ist, wenn du Wettkampf liebst und du übergibst dein Leben Jesus, dann verstehst du ja irgendwann, der hat den Sieg schon errungen. Der Wettkampf ist sozusagen vorbei. Und trotzdem, wenn du im Neuen Testament liest, gibt es Bibelstellen, die mich sehr ansprechen, was dieses Thema anbelangt. Zum Beispiel in Römer Kapitel 12 steht, wetteifert um die Gastfreundschaft. Ja. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir so eine Church sind. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir verstanden haben, was Jesus für uns getan haben, fangen wir an, wettzueifern. Könnt ihr euch erinnern, Lukas ist hier, ich weiß, er war einer der großen Wetteiferer. Ich habe immer alle eingeladen, zu uns nach Hause, das geht jetzt gar nicht mehr, wir sind zu viele Leute, zu uns nach Hause, immer nach dem Gottesdienst, bei uns gibt's gratis Essen. Und dann hat Lukas von hinten, bei uns gibt's gratis Essen und jeder bekommt ein gratis Red Bull. Und dann jemand anders, oder wir waren so in, könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch noch erinnern, oder? Und es war so eine coole Zeit und es war völlig ohne Druck, es war voll von Spaß. Und heute, wir sind ja, 2020 ist the Designers Year. Und ich habe das, wenn du die Bibel in Englisch liest, dann findest du dieses Wort Design ziemlich viel. Aber auf Deutsch, was heißt das Wort Design eigentlich auf Deutsch? Es heißt eigentlich nichts anderes als schöpfen, kreieren. Ja, und wir schauen eigentlich dieses ganze Jahr, unser Fokus, unsere Perspektive soll sein, die Dinge, die wir betrachten, auch in den Predigten, aus der Sicht von Gott, dem großen Designer, der alles gemacht hat, zu betrachten. Und das wollen wir auch heute machen. Letzte Woche war der Titel Designed for, ihr seid voll dabei, Peace. Ja, designed for peace, also gemacht oder kreiert, geschaffen für Frieden. Und heute ist der Titel, ihr habt ihn vorher schon gesehen, designed for creativity. Das heißt nichts anderes als designed für Kreativität. Und ich persönlich finde, es gibt viel zu wenig Predigen über Kreativität. Und deswegen ändern wir das heute mal mindestens mit einer Predigt. Und ich möchte eine Frage stellen. Wer von euch findet sich selber kreativ? Ja, sind einige. Dave, danke. Einige von euch, wer findet, er ist überhaupt nicht kreativ? Gibt es auch einige? Also ich sag's dir schon mal im Vornherein. Du bist kreativ. Ob du das willst oder nicht, du bist es. Wir gehen nachher kurz ein bisschen darauf ein. Aber ich glaube, das Wort Kreativität löst bei jeder Person, die es hört, etwas anderes aus. Und ich möchte euch oder uns alle zusammen heute auf eine kurze Reise mitnehmen. Und zwar starten wir, übrigens, Gott ist ja so, Gott ist abgefahren, oder? Also das musst du dir aufschreiben, das ist mir jetzt gerade so reingekommen. Gott hat die Lösung für das Problem schon gemacht, schon designt, bevor das Problem überhaupt da war. Gott hatte Jesus in der Bibel steht, Gott hatte Jesus schon in seinen Gedanken, bevor er den Mensch gemacht hat. Und du denkst dir, warum hat er den Mensch dann überhaupt gemacht? Wenn er ja wusste, dass alles schief geht, hat er einen Fehler gemacht? Hat er ein Fehlprodukt irgendwie designt? Und wir alle wissen die Antwort, aber manchmal sind das so Fragen, die uns beschäftigen. Wir alle wissen die Antwort, nein, Gott hat gesagt, es war nicht nur gut, es war sehr gut. Übrigens gab es etwas im Garten Eden, das nicht gut war. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Aber das ist ein Thema am 16. Februar. Da werden wir über Sexualität und so weiter sprechen. Ich freue mich extrem darauf. Schon mal einen kurzen Teaser. Die Jungen auch. Wir hatten gestern schon ziemlich anregende Gespräche. Schickt eure Fragen ein auf dave@gracechurch.ch. Nein. Das war ein Witz. Also, designed for creativity. Also Gott selber, wer glaubt, dass Gott kreativ ist? Wer glaubt, dass Gott nicht kreativ ist? Niemand. Wieso glaubst du dann, dass du nicht kreativ bist? Wenn Gott kreativ ist, Gott hat dich gemacht in seinem Bild. Also können wir voller Stolz sagen, wir sind kreativ. Kreativität ist in uns hineingelegt, weil der uns kreiert hat, kreativ ist und wir sind das einzige Geschöpf, das einzige, was er gemacht hat, das in seinem Bild ist. Dass die Wesenszüge von Gott in sich trägt, die DNA von Gott in sich trägt, das Ganze, wie sagt man das? Alles, was Gott ist, tragen wir in uns. Und das ist auch heute noch so, obwohl der Sündenfall da ist, obwohl die Schöpfung gefallen ist, alles. Aber du bist trotzdem in Gottes Bild geschaffen und du hast sein Wesen in dir. Also bist du kreativ. Gott, kannst du mal den ersten Punkt einblenden? Ich möchte darüber kurz sprechen, eine Weile. Gott ist kreativ. Seid ihr dabei? Seid ihr aufnahmefähig. Also Gott hat, das haben wir letzte Woche gehört, Gott hat die Schöpfung gemacht. Und am Schluss des sechsten Tages hat er den Mensch geschaffen. Und dann hat er gesagt, es ist sehr gut. Er hat alles angeschaut, hat den Mensch gesehen und gesagt, es ist sehr gut. Und vielleicht ist das das einzige Wort, das du heute brauchst. Wenn Gott dich ansieht, dann denkt er sich, es ist sehr gut. Du bist sehr gut. Gott hat es angeschaut und danach hat Gott am siebten Tag hat er ausgeruht. Gott hat nicht ausgeruht, weil er müde war. Gott wird nicht müde. Also manchmal haben wir so das Gefühl, oh Gott braucht die Ruhe, deswegen hat er einen Ruhetag eingebaut. Nein, Gott hat geruht, weil das Werk vollendet war. So wie Jesus zur Ruhe gekommen ist, als er starb am Kreuz. Warum? Weil das Werk vollendet war. Und der erste Tag, den der Mensch jemals erlebt hat auf diesem Planet, war der siebte Tag, war der Ruhetag. Und Gott zeigt uns eigentlich da schon, wie wir funktionieren sollten. Nur leider funktionieren wir eigentlich, die meisten von uns funktionieren anders. Aber Gott hat uns designed für die Ruhe. Du kannst es auch sagen in den Worten von Lena von letzter Woche, Gott hat uns designed für Frieden. Aber nach dem siebten Tag, sieben bedeutet übrigens, die Zahl sieben bedeutet Vollkommenheit, sozusagen die Gotteszahl, aber nach dem siebten Tag kommt ja eigentlich wieder der erste Tag. Man könnte auch sagen der achte Tag und der acht bedeutet Neubeginn. Deswegen waren acht Personen auf der Arche, weil die Menschheitsgeschichte neu begonnen hat, nach der Arche, nach der Sintflut. Acht hat eine mega coole Bedeutung, also bedeutet Neubeginn. Der erste, sozusagen, Gott hat den Mensch gemacht, dann war ein Ruhetag und danach hat der Mensch, danach hat der Zyklus, der Kreislauf wieder von vorne begonnen. Aber dieses Mal war es nicht Gott, der gearbeitet hat, sondern es war aufgepasst. Es war der Mensch, der gearbeitet hat. Aber weißt du, wie einfach die Arbeit war, die Adam und Eva gemacht haben? Gott hat den Menschen designed, nicht nur für die Ruhe, sondern auch für die Arbeit. Und das hören wir manchmal nicht so gern, vor allem hier in der Grace Church oder allgemein, wenn wir auf Grace sind. Wir hören das manchmal nicht so gerne. Gott, ich will es dir einfach heute sagen, Gott hat dich nicht kreiert für Faulheit. Gott hat etwas in dich gelegt, das dich vorwärts treibt. Gott ist ein Gott, der Wachstum initiiert hat und diesen Wachstum, den spürst du in deinem ganzen Wesen. Deswegen hast du Ideen, deswegen willst du vielleicht dich selbstständig machen, deswegen willst du jeden Sonntag in die Church gehen, deswegen willst du Gottes Reich bauen, weil das in dir drin ist, weil du in seinem Bild geschaffen bist. Wir sind nicht für Faulheit kreiert, wir sind aber auch nicht für Arbeit aus unserer eigenen Kraft kreiert, wir sind für Arbeit aus der Ruhe kreiert. Weil der erste Tag war ein Ruhetag und der erste Arbeitstag von Adam, abgefahren, oder? Also du hast das ganze Paradies. Du hast den Garten Eden und wusstest du, der Garten Eden war ja nicht so groß, aber der sollte sich ausbreiten über die ganze Erde. Das war der Plan. Der Garten Eden, das Paradies, sollte mit der Menschheitspopulation mitwachsen und sich auf der ganzen Erde ausbreiten. Leider ist etwas dazwischen gekommen. Aber der erste Tag von Adam, die erste Arbeit, die er machen musste, war allen Tieren einen Namen geben. Und weißt du, was das Coole ist? Gott hat die Tiere zu ihm gebracht. Er musste die Tiere nicht suchen. Ich habe mir immer gedacht, ist er dann ins Meer baden gegangen? Hat er alle Fische gesucht, oder? Diese hässlichen Fische, die unten am Grund, mit dieser Lampe oben, habt ihr die schon mal gesehen? Gott hat jedes einzelne Tier, frag mich nicht, wie er es gemacht hat, vielleicht mit einem Tablet, wie auch immer, hat jedes einzelne Tier zu Adam gebracht und er hat zu Adam gesagt, gib jedem Tier einen Namen. Und weißt du, Gott hat dem Adam die Namen nicht im Vornherein ins Ohr geflüstert, sondern Adam, weil er im Bild von Gott erschaffen war, hatte die Kreativität Gottes in sich und konnte jedes einzelne Tier benennen und er konnte es sich auch merken. Er wusste immer, wie die Tiere heißen. Ja, heute gibt es Tiere, die einfach nur eine Nummer hat. Weil wir Menschen vergessen haben, wie sie eigentlich heißen, oder wir entdecken etwas Neues, aber weißt du, was wir denken, das neu ist, das hat Adam schon damals gesehen. Und er hat ihm einen Namen gegeben. Also ich finde nur schon dieser Gedanke, den finde ich irgendwie abgefahren. Wenn ich mir denke, oder, und dann geht's weiter, eins nach dem anderen, was sie gemacht haben, wir sind dafür kreiert worden von Gott, um aus der Ruhe heraus zu arbeiten. Und alle von uns, ich habe mir übrigens überlegt, aber das mache ich jetzt heute nicht, ich habe mir überlegt, heute nur Bibelstellen aus dem Alten Testament zu nehmen. Aber wir müssen ja unserem Ruf gerecht werden. Also nehmen wir auch Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Aber ich will euch einfach ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Also Gott ist kreativ und Gott hat nicht nur den Mensch gemacht, der dann kreativ ist, sondern Gott hat alle Ressourcen, du musst einfach mal überlegen, musst einfach mal dein Hirn explodieren lassen. Gott hat alle Ressourcen in diesen Planeten hineingesteckt. Edelsteine, Edelmetall, alle Ressourcen, aus denen alles, was du auf diesem Planeten siehst und jede Raumstation, die der Mensch noch bauen wird, gemacht worden sind, hat Gott in diesen Planeten hineingetan. Und weißt du, Gott ist kein spärlicher Gott, er spart nicht so gerne. Wenn er etwas macht, das ist einfach sein Style, dann ist es immer im Überfluss. Könnt ihr euch noch erinnern, die ein bisschen älter sind, hat es in den 1960er Jahren hat es geheißen, oh, Ende 1990 so, wird das Öl weg sein. Es wird keine Ölreserven mehr geben auf der Welt. Oder? Und dann haben sie per Zufall in Israel ein Riesenölfeld gefunden. In Norwegen noch ein neues Ölfeld, das größer ist als alle Ölfelder, das sie überhaupt jemals gefunden haben, ist, oder? Und wir Menschen, wir denken, wir wissen alles. Aber weißt du, Gott hat so viel mehr Ressourcen bereit gemacht, als wir jemals brauchen können. Und was ich genial finde, das ist mir am Freitagabend so aufgegangen, Gott hat auch, um euch ein bisschen die Gedanken anzuregen, Apostelgeschichte, Kapitel 1, da steht, Gott hat die Luft gemacht, die wir atmen. Und Gott hat nicht gespart mit der Luft. Sie wird uns nicht ausgehen. Nicht wegen der Luft, sondern wegen uns, weil Gott uns so sehr liebt. Er hat die Luft, er hat so viel Luft gemacht, du kannst sie gar nicht verschmutzen. Er hat so viel Luft gemacht. Ich bin voll drin, ich spür's, ihr auch, ja. Gott hat so viel gemacht. Und dann hat er, Gott ist kreativ, und jetzt kannst du den zweiten Punkt einblenden, der Mensch, also du, bist auch kreativ. Und du kannst mir sagen, was du willst, ich weiß es, weil ich es aus Gottes Wort sehe. Gott hat dem Menschen die Kreativität gegeben, nicht nur den Tieren die Namen zu geben, nicht nur für den Garten zu schauen, sondern er hat ihm auch die Fähigkeit gegeben, aus all den Ressourcen, die Gott in den Planeten hineingesteckt hat, etwas zu kreieren. Und weißt du, wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre, dann wäre alles, was der Mensch kreiert, gut. Wir wissen, dass nicht alles, was der Mensch jemals gemacht hat, gut ist. Ich will euch einfach so ein bisschen aufzeigen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Und er hat, und das kannst du nachlesen, wenn du das nicht glaubst, kannst dir aufschreiben, 2. Mose 31 und 2. Mose 35, er hat Menschen die Begabung gegeben, kreativ zu sein, handwerklich zu sein, Kunst zu machen aus Gold, Silber, Bronze, Platin, aus allen Edelmetallen, aus allen Edelsteinen etwas herzustellen. Und er hat die Ressourcen zur Verfügung gestellt und er hat die Menschen begabt, die die Ressourcen dann nehmen und etwas daraus kreieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr es einfach ein bisschen selber nachlesen. Er hat zum Beispiel Bezalel mit dem Heiligen Geist befähigt, Stein schön zu hauen, Steinmetz zu sein, Arbeiten aus Gold herzustellen, Arbeiten aus Silber herzustellen, und er hat ihn befähigt, damit er das macht im Alten Testament für die Stiftshütte. Also, wenn du so willst, es gibt auch Leute, die fragen mich, weil ich persönlich bin Grafiker und da ist es naheliegend, dass man Kreativität cool findet. Aber es gibt Leute, die fragen mich, ja, ist denn Kreativität eine Geistesgabe? Ist es etwas Geistliches oder ist es etwas Weltliches? Und ich lies einfach 2. Mose 31 und dann wirst du herausfinden, Kreativität ist etwas Geistliches. Es ist Gottes Geist, der dich befähigt hat und er hat uns allen Gaben gegeben. Lass uns mal lesen in Sprüche 22, Vers 29. Kennst du jemanden, der gute Arbeit leistet? Er wird Königen dienen, nicht gewöhnlichen Leuten. Kennst du jemanden, der extrem gut ist in etwas? Der eine extreme Leidenschaft hat für etwas. Ich möchte einfach die Leidenschaft, die Gott in dich heute, die Gott schon lange in dich hineingelegt hat, ein bisschen rauskitzeln heute. Verfolge das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Weißt du, was ich das Coole finde? Das ist im Alten Testament. Kennst du jemanden, der gute Arbeit leistet? Er wird Königen dienen, nicht gewöhnlichen Leuten. Also, früher oder im Alten Testament, wenn du gute Arbeit geleistet hast, dann wurdest du an den Königshof sozusagen geholt, damit du die guten Arbeiten für den König, egal in welchem Land, machen kannst. Aber das Coole von uns ist, wir dienen schon einem König. Wir dienen einem König und sind deswegen befähigt, gute Arbeit zu leisten. Bei uns kehrt es sich um. Wir arbeiten nicht, damit wir einem König dienen können. Wir dienen einem König und deswegen leisten wir gute Arbeit. Und das ist so ein Unterschied. Du weißt, etwas ist in dich hineingelegt worden und es kommt einfach heraus, weil du weißt, wer es in dich hineingelegt hat. Im Alten Testament wurde der Tempel gebaut. Könnt ihr nachlesen? 1. Chronik, 2. Chronik, habe ich gerade durchgemacht. Ganz detailliert, wie der Tempel gebaut wurde. Gott hat dem David die Pläne gegeben für diesen Tempel. Und sein Sohn Salomo hat dann diese Arbeit aufgenommen. Und weil sie zu wenig gute Arbeiter hatten im eigenen Land, im eigenen Volk, hat Salomo Menschen von den umliegenden Ländern geholt, die gut waren in Holzarbeit, die gut waren in Steinarbeit, die gut waren in Metallverarbeitung und so weiter, und hat diese Künstler, diese kreativen Leute zu sich an den Hof geholt und die haben an dem Tempel mitgebaut. Weißt du, Kreativität ist ein Werkzeug, das Religion tötet. Und du verstehst vielleicht nicht, was hat das jetzt mit diesem Tempel zu tun, aber weißt du was? Diese Leute sind von weit her gekommen, haben am Haus Gottes gebaut. Die haben nicht an den Gott von Israel geglaubt. Aber am Schluss von der Arbeit haben sie an ihn geglaubt. Deswegen liebe ich es. Ich habe von Churches gehört, die haben Leute bei sich im Worship-Team, weil sie zu wenig Musiker haben. Und diese Leute im Worship-Team, die sind nicht gläubig. Und es gibt Christen, die sagen, das kannst du nicht machen, das ist Blasphemie, die müssen an Gott glauben, die können doch nicht Gott preisen. Die sind ja nicht als Worship-Leader da, die sind vielleicht am Instrument. Aber weißt du, was mit all diesen Menschen passiert ist, von denen ich das gehört habe? Alle, einer nach dem anderen, hat sein Leben Jesus übergeben. Und das ist etwas, mit unserem religiösen Denken können wir das nicht fassen. Aber weißt du, dass die Kreativität, die auch in jedem Musiker, der nicht an Jesus glaubt, ist, dass die Kreativität von Gott in ihn hineingetan ist? Weißt du, dass alle Gaben von Gott kommen? Und ich bin heute nicht hier, um zu predigen, dass wir besser werden in Kreativität, auch wenn ich mir selber das wünsche. Weißt du, wir Christen, wir haben die Kreativität aus den Händen gegeben. Früher war es normal, dass Menschen, die an Gott glauben, die besten Bilder gemalt haben, an den Höfen der Königen gearbeitet haben, die kreativen Lösungen für die Probleme in der Gesellschaft gebracht haben. Siehe Norwegen, siehe Südkorea erst vor ein paar Jahren, aber auch viel früher, da waren die Christen, die haben die besten Lieder geschrieben. Hymnen wie Amazing Grace. Das war auf Nummer 1 der Charts von 1648 bis 1750. Wenn es da schon Charts gegeben, oder? Christen, die kreative Lösungen gebracht haben, Christen, die Sozialinstitutionen gegründet haben, das Rote Kreuz, das Spitalwesen wurde erfunden von Christen, dass Frauen, dass kleine Mädchen in die Schule gehen können, wurde von Calvin eingeführt in Genf 1525. Weißt du, wir leben auf einem Kontinent, der das Erbe von so vielen Jahrhunderten Christentum hat, und wir haben vergessen, dass es Gott war, der eigentlich alles initiiert hat, und wir verteufeln alles und sagen, Vierteltag ist vom Teufel. Oder keine Ahnung was. Anstatt, dass wir wieder den Lead übernehmen, dass wir wieder die sind, die die Menschheit anspornt, kreativ zu sein, die die Menschheit anspornt, kreative Lösungen zu bringen. Ja. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber es ist mein Herz. Also, du bist kreativ, Gott ist kreativ. Das haben wir verstanden, oder? Gott ist gut, wenigstens Gott ist kreativ. Du bist kreativ. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Und all die Dinge, die er in dich hineingelegt hat, die wollen raus. Weißt du, halt es nicht zu lang zurück. Halt es nicht zu lang zurück. Wir sind geboren dafür, wir sind designed dafür, um aus Ruhe kreativ zu sein. Weißt du, und du denkst dir vielleicht, ja, aber ich habe einen Bürojob, ich kann gar nicht kreativ sein. Weißt du, wie ein Excel-Sheet aussieht, das kreativ gestaltet wurde? Ja, Fenji weiß es. Weißt du, ja, also, der dritte Punkt ist etwas länger, aber ich habe aufgeschrieben, Gott hat mir Kreativität gegeben, um die Lösung zu sein für ein Problem an dem Ort, an dem ich gerade bin. Schön, dass du gefragt hast, ob Gott dich auch brauchen kann in dem Job, in dem du gerade bist. Weißt du, ich will dich nicht nur herausfordern, deine Leidenschaften, das, was Gott in dich hineingelegt hat, auszupacken und nach dem zu streben. Ich möchte dich auch herausfordern, dass da, wo du bist, dass Gott die Kreativität, die er dir gegeben hat, benutzen will an dem Ort, an dem du gerade bist. Ich kenne viel zu viele Christen, die denken, oh, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Ich lebe überhaupt nicht in meiner Bestimmung. Ich bin für Größeres bestimmt. Ich bin nicht bestimmt dafür, in diesem Büro zu arbeiten. Aber weißt du was? Gott kann dich auch da brauchen. Und es ist so etwas von einer Einstellungssache, wie du an deinen Job, den du hast, den du vielleicht momentan überhaupt nicht lustig findest, herangehst. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass du Freude an dem Job haben kannst, den du eigentlich überhaupt nicht magst. Weißt du warum? Weil wenn deine Freunde von den Umständen abhängig sind, dann müssen wir nochmal darüber sprechen, was Freude eigentlich überhaupt ist. Weißt du, wenn deine Freude von deinem Job kommt, also sorry, aber deine Freude soll von Gott kommen. Seine Freude ist unsere Stärke. Auf Deutsch steht, in der Bibel steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber es kann auf zwei Arten übersetzt werden. Es kann auch heißen, die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und wenn du weißt, dass Gott so eine Freude an dir hat, dann bist du nicht von deinen Umständen abhängig, ob du Freude hast. Du weißt trotzdem, ich bin geliebt, auch wenn ich hier den Boden schruppe. Ich bin ein Königskind. Ich bin der Repräsentant von Jesus hier auf diesem Boden. Das Wasser ist gesegnet und der Wischmopp auch. Und auch wenn du weißt, dass du vielleicht für Größeres, übrigens, was ist überhaupt größer und kleiner? Jesus sagt, der Größte von euch sein will, der dient den anderen. Und das ist das, was wir hier glauben bei uns in der Church. Dienen ist das Größte. Das, was wir machen am Sonntag, wenn wir predigen, was ich mache, Dave macht, Ben macht, das ist euch dienen. Ja, bitte. Das, was das Worship-Tier hier macht, ist euch dienen. Das, was das Ministry-Team macht, ist euch dienen. Das, was du machst, das, was deine Haltung sein sollte, ist dienen. Und dann ist der Wischmopp gar nicht mehr so weit entfernt. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn du Freude daran hast. Aber wenn du nicht verstehst, von wo deine Freude kommen soll, dann ist ja eigentlich klar, dass du immer frustriert bist. Weißt du, und wenn du frustriert bist, es ist auch überhaupt kein Problem, das Gott zu sagen. Aber ich glaube, Gott will, da wo du jetzt gerade bist, er hat dir die Kreativität gegeben, um da wo du jetzt bist, an dieser Arbeitsstelle, an diesem, keine Ahnung, Job, in diesem Hobby, wo du gerade bist, Lösungen zu bringen, die diese Firma braucht, die dieses Studio braucht, die diese Menschen da brauchen, weil Gott dich ausgestattet hat damit. Amen. Also lass uns lesen. Wir müssen ja noch ein bisschen reinkommen da in die Bibel natürlich. Lass uns lesen von Paulus und ich möchte dir kurz einen Zusammenhang geben, damit wir das auch ein bisschen besser verstehen, was hier auch damit gemeint ist. Paulus wurde von Jesus Christus direkt berufen. Ihm wurde das Evangelium nicht erzählt von einem Menschen, sondern Jesus ist ihm direkt begegnet, hat ihm das Evangelium erklärt und ich glaube, Paulus war der Apostel, der die größte Offenbarung hatte über das, was Jesus gemacht hat, weil er es direkt in einer Vision gesehen hat. Und Paulus spricht in 1. Korinther 15 über die anderen Apostel und sagt, Jesus ist denen begegnet, Jesus ist denen begegnet, den anderen Apostel und so weiter. Und dann sagt er von sich selber, 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus spricht vorher über alle anderen Apostel und dann sagt er hier, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, als Petrus, Johannes, Jakobus, alle zusammen. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber es war nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir am Werk war. Weißt du, was das Krasse hier ist an diesem Vers? Die Gnade Gottes, die Gott mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Das heißt, sie kann vergeblich gewesen sein. Sie kann vergeblich sein. Gott gibt dir vielleicht eine Begabung, aber du lebst sie nicht aus, dann ist die Gnade, die Gott dir dafür gegeben hat, vergeblich gewesen. Aber Paulus sagt, sie war nicht vergeblich, denn ich habe mehr gearbeitet. Willst du mehr arbeiten als alle anderen? Oder man kann es auch anders sagen, willst du mehr on fire sein für Jesus als alle anderen, dann musst du die Gnade Gottes verstehen. Wenn du die Gnade Gottes nicht verstehst, dann arbeitest du aus deiner eigenen Kraft und irgendwann brennst du aus. Wenn du aber die Gnade Gottes verstehst, dann kommst du in die Ruhe und dein äußerer Körper arbeitet mehr als alle anderen. Aber du spürst es gar nicht. Oder es kann schon sein, dass du am Abend mal ein bisschen müde bist, aber du spürst es eigentlich gar nicht. Weißt du, warum, dass ich dir das sagen kann? Weil das erste Mal, als das Wort Gnade in der Bibel vorkommt, das müsst ihr euch auch aufschreiben, das ist 1. Mose Kapitel 6. Und da steht, Noah hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Und das Wort Noah, auf Deutsch übersetzt, bedeutet Ruhe. Also Ruhe hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Das allererste Mal, dass das Wort Gnade vorkommt, ist in diesem Vers. Und Gott möchte uns etwas damit sagen. Wenn du seine Gnade erkennst, dann kommst du zur Ruhe. Aber es ist nicht eine Ruhe, die dich faul macht. Es ist eine Ruhe, die dich so on fire macht für Jesus, dass du nicht mehr anders kannst, aber es bist ja dann gar nicht mehr du, sondern Gott, der in dir am Werk ist und dann arbeitest du mehr als alle anderen. Ich lieb's. Ich spür's bei euch auch. Ihr wollt gar nicht on fire sein. Also, kommt's mir rüber, nein. Ich wünsche mir, dass wir genau so eine Church sind, dass die Leute um uns herum sagen, wie machen die das? Wie können die so Gas geben und nicht ausbrennen dabei? Und dass wir dann sagen können, hey, ist gar nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich sage dir nicht, du musst unweise sein, du musst die Weisheit irgendwie außen vor lassen. Gott schenkt dir die Weisheit, damit du entscheiden kannst, was du machst und was du nicht machst. Aber dein Fokus sollte nicht auf deiner Arbeit sein, sondern auf Jesus Christus, denn er ist die Gnade in Person. Und wenn du das hast, dann fängst du an zu arbeiten mehr als alle anderen. Für das möchten wir bekannt sein. Auch draußen. Amen, Amen. Und dieser Paulus, der so on fire war, hatte einen sehr guten Freund. Er war viel jünger als er. Und Paulus war wie der Mentor von Timotheus. Und er hat Timotheus überall mit hingenommen. Und Timotheus hat diesem Paulus immer zuschauen können. Und Paulus hat ihm Tipps gegeben. Paulus hat in ihn investiert. Paulus hat so viel Zeit mit diesem Typen verbracht. Und irgendwann hat er Timotheus, die größte Gemeinde, die es damals gab, übergeben. Und Timotheus war der sozusagen Senior Pastor, also der oberste Pastor von der Church in Ephesus. Und du musst dir vorstellen, unter der Leiterschaft von Timotheus ist diese Gemeinde angewachsen auf über 24.000 Menschen. Die haben sich im Amphitheater in Ephesus versammelt, weil es sonst gar keinen Platz gab. Wahrscheinlich mussten sie zwei Gottesdienste machen. Oder manchmal hören wir das nicht, aber das ist abgefahren. Und dieser Timotheus, Paulus hat diesem Timotheus zwei Briefe geschickt. 1. Timotheusbrief und 2. Timotheusbrief. Und jetzt lesen wir kurz aus dem 1. Timotheusbrief. Kapitel 4, Vers 14 bis 15. Hier schreibt Paulus an Timotheus: Vernachlässige nicht die Gabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Prophetie mit Handauflegung der Ältesten. Genau. Vernachlässige nicht die Gabe in dir. Und das Wort für Gabe ist das Wort Charis, habe ich hier extra in Klammern gemacht. Und dieses Wort Charis bedeutet Gnadengabe oder, um es auf besseres Deutsch zu sagen, Gnadengeschenk. Also Timotheus hatte eine Gabe in sich. Kannst eins weitergehen? Timotheus hatte eine Gabe in sich und Paulus sagt, vernachlässige die Gabe in dir nicht. Das heißt, er könnte sie vernachlässigen. Aber Paulus sagt, vernachlässige sie nicht, die dir gegeben worden ist durch Prophetie mit Handauflegung der Ältesten. Kannst du mal hier kurz anhalten? Eine Frage. Hatte Timotheus diese Gabe schon, bevor ihm die Hände aufgelegt wurden und prophetisch über ihm gebetet wurde? Er hatte sie schon. Und hier lernen wir die nächste Lektion. Was ist Prophetie? Prophetie im Kern ist eine Bestätigung von etwas, um das schon in dir schlummert, das du eigentlich schon lange weißt, aber dich vielleicht nie getraut hast auszuleben, nie getraut hast, einen Schritt zu machen. Und dann hilft, Prophetie ist immer ermutigend. Prophetie ist nie, wie sagt man das Gegenteil von ermutigen? Entmutigend, ja, genau. Gar nicht so schwierig, gar nicht so weit entfernt. Also Prophetie ist immer ermutigend. Wenn ein prophetisches Wort gegeben ist, oder? Dieser Timotheus hatte diese Gabe, diese Kreativität, all das, was er hat, er schon in sich. Gott hat es in ihn gelegt. Aber jemand musste ihn darauf aufmerksam machen, dass er diese Gabe hat. Und dann ist etwas, das am Schlummern gewesen war, das vielleicht schon lange irgendwo in den Gedanken war von Timotheus, ist aufgewacht. Dann haben sie ihm die Hände aufgelegt, für ihn gebetet, damit diese Gabe sozusagen zu der Entfaltung kommen kann. Und ich kann dir sagen, jeder von uns hat solche Gaben. Jeder hat solche Gaben. Egal, ob es im Musikbereich ist, ob es im Technikbereich ist, ob du App-Entwickler bist, ob du Stromer bist, ob du Schreiner bist oder was auch immer. Gott hat Gaben in dich hineingelegt und er will, dass sie zur vollen Entfaltung kommen. Und das sind nicht einfach nur geistliche Gaben wie Beten oder Glauben für Heilung und so weiter. Das sind Gaben, die du in deinem ganzen normalen Job einfach benutzen kannst. Und dieser Timotheus hatte eine Supergabe und Paulus sagt, vernachlässige sie nicht. Und dann der nächste Vers. Übe dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden. Also Gott hat diese Gaben in uns hineingelegt. Aber wenn wir diese Gaben nicht üben, wenn wir sie nicht ausleben, wenn wir nicht darin leben, dann bleibt es einfach etwas, das Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir uns entscheiden, diese Gaben auszuleben, diese Gaben, in diesen Gaben drin zu leben, dann sieht jeder um uns herum die Fortschritte. Also ich finde, hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich noch gar nicht so viel. Aber ich finde das so etwas Cooles. Gott hat dir etwas gegeben, aber auch hier hat er dir den freien Willen gegeben. Du kannst selber entscheiden, ob diese Gabe rauskommt oder ob sie nicht rauskommt. Aber weißt du was? Wenn Gott dir etwas gibt, dann wissen wir, es ist nur gut. Und Gott hat dir die Gaben ja nicht einfach nur gegeben, damit du selber Spaß hast, sondern weil sie einem viel höheren Zweck dienen. Die Band kann langsam nach vorne kommen. Und ich habe zwei Beispiele, langsam, ganz langsam. Ich habe zwei Beispiele, die ich euch noch kurz mitgeben will. Wenn du an einem Ort bist, in einer Arbeitsstelle, auf die du überhaupt keine Lust hast, wenn du denkst, Gott hat dich berufen zum Predigen und nicht für diesen Bürojob oder was auch immer, dann kann ich dir sagen, nimm dir ein Beispiel an Josef und an Daniel. Kannst es einblenden. An Josef und an Daniel. Nein, einfach, ja genau. Nimm dir ein Beispiel an diesen zwei Menschen aus dem Alten Testament. Und ich erzähle dir nur das Wichtigste, aber du kannst die Geschichte nachher selber nachlesen. Josef hatte eine Begabung von Gott gekommen und er war extrem kreativ. Er hat die Dinge, die er gesehen hat in einem Traum, vielleicht den falschen Menschen erzählt. Und ist deswegen in die Sklaverei gekommen, ist verkauft worden von seinen Brüdern, ist in die Sklaverei gekommen nach Ägypten, wo ein wohlhabender Mensch, also der heißt Potiphar, der hat ihn gesehen und in der Bibel steht, Potiphar hat gesehen, dass Gott mit Josef war. Auf dem Sklavenmarkt hast du nicht viele Kleider an. Da ist es nicht die Äußerlichkeit, die dich anzieht. Aber irgendetwas war bei Josef, das dieser Mann gesehen hat. Der kommt in sein Haus fängt an aufzublühen, weil Josef an einem Ort, an den er eigentlich gar nicht hingehört, seine Gaben auslebt. Danach kommt er ins Gefängnis, weil ihm irgendetwas unterstellt wird, das gar nicht stimmt. Aber er rechtfertigt sich dafür nicht. Er kommt ins Gefängnis und im Gefängnis, am tiefsten Punkt von seinem Leben, könntest du sagen, an dem Job, auf den du überhaupt keine Lust hast, benutzt Josef trotzdem die Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und innerhalb von einer Nacht wird er der Höchste von ganz Ägypten. Er wird eingesetzt vom Pharao über alle, weil er den Traum des Pharao gedeutet hat. Weißt du, Gott ehrt, wenn du das benutzt, was er dir gegeben hat. Gott belohnt dich dafür, wenn du das benutzt, was er dir vorher schon gegeben hat. Und Josef war so ein Typ, er hat das benutzt, was Gott ihm gegeben hat, auch da, wo er hatte doch keinen Bock auf das Gefängnis. Er hatte doch keine Lust, im Gefängnis zu sein und trotzdem, er hätte auch sagen können, nein, ich habe keine Lust, deinen Traum zu deuten, als dieser Typ da kam. Und auch beim nächsten Typ hätte er sagen können, ich habe keine Lust, ich bin für Größeres berufen. Gott hat mir schon lange einen Traum geschenkt. Ich bin für Größeres berufen. Ich habe jetzt keine Lust, so einem kleinen Typen hier den Traum zu deuten. Weißt du, Josef hat es einfach gemacht. Da, wo er war, hat er die Kreativität, die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, eingesetzt. Und Gott hat ihn an den höchsten Punkt von Ägypten gebracht. Damit auch der Traum, den Gott ihm geschenkt hat, Jahrzehnte vorher in Erfüllung geht. Daniel, genau das Gleiche. Daniel, das Buch Daniel ist eh extrem interessant, kommt ins Evening College, da reden wir ein bisschen mehr darüber. Aber im Buch Daniel siehst du Daniel und er ist nicht da, wo er hingehört, nicht von da, wo er kommt. Er ist nicht in seinem Land, er ist in Gefangenschaft als Sklave in Babylonien. Und auch er ist extrem begabt. Gott hat ihm Dinge gegeben, Begabungen gegeben. Und Daniel hat es einfach da eingesetzt, wo er war. Für einen König, dem er gar nicht gedient hat. Und dann kommt dieser Nebukadnezar und er hat einen Traum. Und Gott schenkt dem Daniel die Einsicht in diesen Traum. Daniel nimmt das, was Gott ihm gegeben hat, deutet den Traum von Nebukadnezar. Und kommt innerhalb von Sekundenbruchteil vom Sklaven. Können wir das lesen? Daniel Kapitel 2, Vers 48. Das ist passiert. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke. Amen. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Daniel wird innerhalb von einem Sekundenbruchteil zu einer der höchsten Personen in einem Reich, dessen König er gar nicht dient, weil er Gott dient. Und trotzdem benutzt Gott den Daniel, um den Fortschritt in Babylon voranzutreiben. Und er macht ihn nicht nur zum Herrscher über die ganze Provinz Babel. Ich meine, das ist schon krass, oder? Bürgermeister, oder wie sagt man, Landesregierungshaupt, Superfürst von Babel. Er macht ihn auch zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel, sozusagen zum Schulprofessor der größten esoterischen Schule, die es überhaupt nur gibt. Und er ist der Leiter dieser Schule. Und wir können so machen zu Esoterik, oder wir können da reingehen und Jesus ihnen bringen. Und er, Daniel, hat die Leute ausgebildet, die ein paar hundert Jahre später den Stern sehen. Den Stern von Bethlehem. Von wo haben die gewusst, welchem Stern sie folgen sollen? Weil Daniel sie gelehrt hat. Daniel hat die Kreativität, die Gott ihm gegeben hat, da gebraucht, wo er war. In Babel, du kannst Babel auch ansehen als ein Weltsystem, in dem du lebst, zu dem du aber nicht gehörst. Du bist Himmelsbürger, du bist auf dieser Welt. Gott hat dir Gaben gegeben, lebe es aus. Hey, sind wir ready? Gaske. Also komm, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen Gott groß machen für das, was er in uns hineingelegt hat. Und lasst uns ihm alle Ehre geben, weil du hast die Gaben dir nicht selber erarbeitet. Du hast sie einfach trainiert. Du hast sie ausgelebt und das ist das, was Gott will. Gott hat dich kreativ gemacht. Auch da, wo du jetzt gerade bist, in dem Job, den du jetzt gerade hast. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.